Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Formatfrage. Wie Microsofts Datenaustauschfunktion sicherer werden soll. Nebenwirkung. Warum Sicherheitsbehörden die Excel-Lücke offen halten wollen. Standortfrage. Nutzer von vernetzten Dingen sollen ihre Daten leichter organisieren können. Algorithmen im Alltag. Teil 6. Der Datenkomprimierer. Und das digitale Logbuch. Brain.exe.
Da muss man einfach sehen, dass die Sicherheitsbehörden in den Herstellerländern einen erheblichen Einfluss haben. Da werden also solche Themen diskutiert und wenn es dann einen Einspruch gibt von Seiten der Behörden, dann wird welcher Hersteller auch immer die Änderungen oder den Patch nicht herbeiführen, nicht erstellen, nicht veröffentlichen.
Das war der Informatikprofessor und IT-Sicherheitsexperte Hartmut Pohl aus St. Augustin bei Bonn. Vor einem Monat hatten Sicherheitsforscher einen digitalen Angriff von erheblichem Ausmaß auf die Tabellenkalkulation Excel aufgedeckt. Wir haben ja in Forschung aktuell kurz darüber berichtet und dieser Angriff, der nutzte Schwächen des Datenaustauschprotokolls Dynamic Data Exchange von Microsoft aus. Der Clou allerdings dabei, die Schwachstellen sind seit mehr als 2 Jahren bekannt. Stellt sich also die Frage, warum sind die bisher nicht geschlossen worden? Und dieser Frage ist mein Kollege Peter Welchring nachgegangen. Mit welchem Ergebnis, Peter?
Ja, zunächst mit einer vorläufigen Einschätzung. Und da übernehme ich tatsächlich die Einschätzung von Hartmut Pohl. Die Sicherheitsbehörden, die haben ein sehr großes Interesse daran, dass sie weiterhin mit genau diesen Schwachstellen arbeiten können. Denn darüber kann wirklich auf ziemlich clevere Weise Schadsoftware auf Systeme gebracht werden und eben unter anderem auch Staatstrojaner. Nachdem die Forscher des Sicherheitsunternehmens Mimecast dieses massive Sicherheitsproblem bei Excel ja vor 4 Wochen veröffentlicht hatten, wurde natürlich sofort intensiv darüber diskutiert, warum Angriffe über das Datenaustauschprotokoll eigentlich nicht schon vor längerer Zeit wirksam verhindert wurden. Denn diese Angriffe und diese Möglichkeiten, die sind seit mindestens 2017 bekannt. Und in diese Debatte hat sich dann auch ein ehemaliger Mitarbeiter einer Sicherheitsbehörde eingeschaltet und uns ziemlich klar gesagt, na Mensch, das liegt doch im Interesse der Sicherheitsbehörden, die wollen mit diesem Datenaustauschprotokoll arbeiten. Ja, und mit dieser These sind wir dann zum Sicherheitsforscher Hartmut Pohl gegangen und der und seine Mitarbeiter, die haben ein bisschen nachgeforscht, um 2 Fragen zu beantworten. Frage Nummer 1, kann man diese Schwachstellen mit vertretbarem Aufwand schließen? Und Frage Nummer 2, inwieweit würde die Arbeit der Sicherheitsbehörden eingeschränkt, wenn diese Schwachstellen wirklich beseitigt würden?
Also an den Antworten haben Professor Pohl und seine Mitarbeiter gearbeitet, denn zunächst ging es ja darum, nachzuvollziehen, wie das Datenaustauschprotokoll für Online-Spionage und andere Angriffe genutzt wird und wie aufwendig es ist, diese Lücken zu schließen.
Das Datenaustauschprotokoll Dynamic Data Exchange von Microsoft ist eigentlich eine feine Sache. Die Tabellenkalkulation Excel kann damit andere Datenquellen einbinden. Und wenn in einem Unternehmen zum Beispiel die Umsätze von 4 Filialen jeweils automatisch in eine Planungsübersicht eingetragen werden sollen, dann geht das mit dem Analysewerkzeug Power Query bei Excel schnell und einfach. Professor Hartmut Pohl.
Mit der Funktion Power Query kann man Daten in seine Excel-Tabelle standardmäßig nachladen. Wir vertrauen allen, Partner etc. Und die werden schon richtige Zahlen da reingeschrieben haben. Die tauchen dann in meinem Blatt auf. Wenn da jemand bösartig ist und unter der Adresse, die ich benutze, eine Excel-Tabelle mit bösartigem Code speichert, dann wird die bei mir in mein Blatt eingetragen und wenn das Blatt geladen wird, wird dieser Code ausgeführt, automatisiert, wie jeder andere Excel-Befehl, den man in eine Zelle reinschreibt.
Die Schadsoftware, die in solch eine Excel-Zelle geladen wird, kann dann zum Beispiel einen Staatstrojaner nachladen. Dagegen hilft allerdings eine saubere Formatierung, wie Hartmut Pohl mit seinem Team herausfand.
Das ist jetzt eine Sicherheitsmaßnahme gegen einen solchen Angriff. Ich formatiere die Zelle klar und deutlich mit, ja, darf nur eine Zahl sein, Punkt. Und dann passt da kein Befehl rein und der kann dann da nicht reingeladen werden.
Die Mimecast-Spezialisten haben bei ihrem Angriff auch die Antiviren- und Sicherheitssoftware überlistet. Das sorgte vor 4 Wochen für ziemlich großes Aufsehen. Doch auch dagegen gibt es eine sehr einfache Sicherheitsmaßnahme.
Wir brauchen eine Sicherheitssoftware, die definitiv prüft, was in diesen Zellen drin steht. Und wenn es ihr nicht gelingt, zu prüfen, weil der Angreifer das schon vorausgesehen hat und dann Timer laufen lässt und die Zelle erst nachlädt nach 11 Sekunden und die Antivirensoftware prüft nur 10 Sekunden lang und dann lässt es laufen. Dann ist das ein Mangel der Antiviren, der Sicherheitssoftware. Ich würde verlangen, sie muss jedes Nachladen überprüfen. Wenn das nicht gelingt, Fehlermeldung. Die Dateien, die Daten, die nachgeladen werden sollten, konnte ich nicht überprüfen. Punkt.
Diese beiden Sicherheitsmaßnahmen in das Office-Paket zu implementieren, dürfte mit überschaubarem Aufwand machbar sein. Natürlich muss der Anwender auch dann noch darauf achten, dass seine Excel-Tabellen gemäß diesen Sicherheitsrichtlinien sauber formatiert sind. Und er muss die Warnungen der Sicherheitssoftware ernst nehmen, wenn diese die Meldung ausgibt, dass sie Daten nicht überprüfen konnte. Solche Daten dürfen auch nicht manuell ohne Sicherheitsüberprüfung nachgeladen werden. Sonst bleibt das Datenaustauschprotokoll mitsamt dem Analysewerkzeug Power Query angreifbar. Hartmut Pohl, der früher selbst für einen Inlandsnachrichtendienst gearbeitet hat, erklärt sich das so.
Die großen Softwarehersteller stimmen sich ab mit den staatlichen Behörden. Das gilt nicht nur für die östlichen Länder, sondern auch natürlich für die westlichen gleichermaßen. Und in dem Moment, wo die Sicherheitsbehörden sagen oder auch nur eine, nö, das ist keine schöne Lösung und damit deutlich machen, dass sie diese Lösung für Angriffe ausnutzen, dann wird sich der Softwarehersteller sehr sorgfältig überlegen, ob er gleichwohl einen Patch einbaut.
Ja, was sagt denn Microsoft dazu, Peter?
Ja, die verweisen zunächst mal auf ihr Sicherheitsupdate vom Januar 2018 und die verweisen darauf, dass seit der Excel-Version 2016 das Nachladen von Inhalten via Power Query vom Anwender bestätigt werden muss. Und außerdem geben sie dann auch Sicherheitshinweise und noch ein Verweis, sie verweisen nämlich auf zusätzliche Optionen, um Schadcode zu bekämpfen, der über das Datenaustauschprotokoll auf Systeme gebracht werden soll. Zu der These, dass Sicherheitsbehörden wirksame Schutzmaßnahmen für das Datenaustauschprotokoll verhindert hätten, wollte sich Microsoft nicht äußern. Interessant ist aber in dem Zusammenhang, dass Ende 2017 die Datenaustauschfunktion in Word aus Sicherheitsgründen vollständig deaktiviert wurde, bei Excel hingegen nicht. Also Spezialisten, die mit Nachrichtendienst und Sicherheitsbehörden vertraut sind, die finden das nachvollziehbar, weil interessante Zielsysteme in der Regel Excel installiert haben und ihre Anwender damit arbeiten.
Software-Experten haben ja darauf hingewiesen, dass die Abwärtskompatibilität von Excel gefährdet sei, wenn man solche Angriffe wirklich verhindern wolle. Wie sieht es damit aus?
Ja, das Problem ist der Doppelklick fürs Nachladen von Inhalten in die Tabelle. Dieser Doppelklick, der kann ausgetrickst werden, indem der Angreifer das Excel-Dokument mit dem Power Query und dem Schadcode einfach mit einer älteren Excel-Version als eben Excel 2016 erzeugt. Wenn er das macht, dann entfällt der Doppelklick beim Empfänger, beim Anwender. Tatsächlich kann das nur verhindert werden, indem Excel Inhalte aus älteren Versionen auch erstmal in die Sicherheitsüberprüfung schickt, also Antivirenprogramme drüber laufen lässt, Verhaltensprüfungen der Sandbox vornimmt. Das erfordert dann aber schon etwas aufwendigere Programmierarbeiten. Aber wenn eine solche Sicherheitssoftware in das Office-Paket wirklich integriert würde, dann wäre eine wirksame Verteidigung gegen Angriffe über das Datenaustauschprotokoll möglich. Und die Abwärtskompatibilität, die wäre dann auch noch gewährleistet.
Gibt es denn überhaupt Erkenntnisse, wie stark Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste Angriffe über das Datenaustauschprotokoll nutzen?
Also die üblichen Statistiken, mit denen etwa die Sicherheitsunternehmen so auflisten, wie viele Angriffe über dieses Dynamic Data Exchange ihnen bekannt wurden, die helfen da leider nicht viel weiter. Aber wir wissen aus unterschiedlichen Analysen, dass das ein Angriffsweg ist, den etwa die Hersteller von Spionagesoftware, auch Spionagesoftware, die die Bundesregierung für Online-Überwachungszwecke gekauft hat, eben dieses Datenaustauschprotokoll nutzen. Und außerdem wissen wir von Entwicklern, die früher an der Remote Forensic Software für deutsche Sicherheitsbehörden gearbeitet haben, dass eben genau dieses Datenaustauschprotokoll, also das Dynamic Data Exchange, als Angriffsvektor auf Platz 3 der Hitliste stand, also durchaus eine gängige Methode, um diese Überwachungssoftware zu installieren. Und das liegt dann wiederum nahe, dass die Sicherheitsbehörden auf diesen Angriffsweg einfach angewiesen sind.
Wird er denn auch noch von anderen Organisationen oder Gruppen außer den Sicherheitsbehörden genutzt, zum Beispiel von der organisierten Kriminalität?
Da gibt es ja die von Professor Pohl schon vor längerer Zeit aufgestellte und heftig diskutierte These, dass Hackergruppen, die für die organisierte Kriminalität arbeiten, so ungefähr 2 Jahre nach der Entwicklung einer Angriffssoftware für die Sicherheitsbehörden eben auch in den Besitz dieser Angriffssoftware gelangen, ja, und die natürlich dann auch einsetzen.
Peter Wächering über Sicherheitsprobleme mit Dynamic Data Exchange. Dankeschön.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Es werden immer mehr. Schon jetzt schätzen Expertinnen und Experten, dass es im Internet of Things über 20 Milliarden vernetzte Dinge gibt. Und bis 2022 sollen es über 50 Milliarden weltweit sein. All diese Dinge erzeugen ihre Daten. Und wo die gespeichert werden, wer darauf zugreifen kann und wie lange, das ist oftmals kaum geregelt, für die Anwender meist intransparent. Das wollen Forscher der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg ändern. In ihrem Forschungsprogramm Do Riot testen sie Methoden, mit denen Dienste für die Datenhaltung im Internet of Things dorthin verlagert werden können, wo es im Interesse der Nutzer am besten ist. Den Projektleiter Professor Mesut Günesch habe ich gefragt, warum gerade die Datenhaltung bei IoT-Geräten so problematisch ist.
Problematisch ist daran, dass, glaube ich, aktuell der Benutzer gar nicht gewahr ist, was mit seinen Daten tatsächlich passiert, und auch die Kontrolle über seine Daten hat er nicht. Sobald die Daten in die Cloud fließen, wird er sie ja quasi los. Und die Informatik hat zwar relativ viele Modelle für Betriebssysteme, ja, wenn Sie zum Beispiel eine Datei ablegen, dann können Sie eben innerhalb eines lokalen Netzes eben innerhalb der Gruppe und Ähnliches diese Kontrolle ausüben. Aber für größere Anwendungen sind wir eigentlich noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir da feingranular kontrollieren können, wer wie auf unsere Daten zugreift. Und insbesondere kommt jetzt die zeitliche Perspektive rein. Bisher haben wir eigentlich Daten, die relativ kurz leben, einige Jahre. Allerdings mit dem Internet of Things kommt die zeitliche Perspektive, dass wir vielleicht Daten über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar demnächst über Jahrhunderte, in aggregierter Form eben ablegen wollen. Und dafür benötigen wir bessere Zugriffsmodelle, mit denen auch der normale Mensch umgehen kann.
Sie haben sich ja Gedanken darüber gemacht, wie man die Datensouveränität von IoT-Gerätebesitzern vor allen Dingen erhöhen kann. Was sind Ihre Vorschläge?
Unser Vorschlag ist, dass auf der einen Seite das Ganze natürlich technisch umgesetzt werden muss. Eine Möglichkeit dabei ist, sogenannte Zertifikate zu nutzen, wobei diese Zertifikate eben sogenannte Capabilities angeben. Also was soll ein Benutzer und gleichzeitig auch der Prozess, also ein Programm, der im Namen des Benutzers eben läuft, mit diesen Daten machen können. Und diese zertifizierten Zugriffserlaubnisse, die sollen zusammen mit den Daten sinnvoll, aber auch sicher abgelegt werden können, sodass man immer wieder auf sie zugreifen kann. Im Rahmen des Projektes wollen wir diese eben erproben und auch umsetzen.
Sie wollen die selbstorganisierte Migration von Diensten ermöglichen. Was soll das heißen?
Jeder, der das Internet verwendet, verwendet auch Dienste, die er benötigt, damit das Internet überhaupt so komfortabel benutzbar ist. Jetzt stellt sich die Frage mit dem Internet der Dinge, wenn wir jetzt demnächst Milliarden, viele, viele Milliarden von Geräten haben, wie diese Dienstarchitektur funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein intelligentes Bad, ja, und bekommen dann angezeigt, was für Vitalitätsdaten Sie gerade haben. Soll so ein Dienst im Bad laufen, in der Wohnung, im Gebäude, im Straßenzug, im Bezirk? Sie verstehen schon. Und es wird nötig sein, dass wir hier viele Dienste haben. Und in unserem System, prototypisch haben wir das schon entwickelt, beobachtet das System sich selbst, um diese Zugriffsmodelle umzusetzen und entscheidet dann, auf welchem Rechner dieser Dienst läuft. Und dabei muss man sich wieder so ein bisschen mit der Infrastruktur des Internets auseinandersetzen, wie und wo die einzelnen Dienste tatsächlich umgesetzt werden.
Mesut Günesch von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg war das über selbstbestimmte Datenhaltung im Internet of Things.
Ausgerechnet.
Algorithmen im Alltag. Folge 6: Der Datenkomprimierer.
Eine einzige Idee revolutionierte eine ganze Branche. Es geht um Datenkompression und um die Musikindustrie. Zunächst wollten die Forscher des Fraunhofer Institutes für integrierte Schaltungen in Erlangen ein Gerät bauen, mit dem Rundfunkübertragungen über das Telefonnetz statt über das aufwendige Rundfunkleitungsnetz abgewickelt werden können. Doch der dazu nötige Datenreduzierungsalgorithmus kam beim Radio erstmal nicht zum Tragen. Stattdessen aber fegte MP3 durch die Musikwelt und löste nicht nur die CD als Tonträger ab, sondern krempelte mit neuen Streamingdiensten auch den ganzen Musikmarkt um. Piotr Heller über den Datenkomprimierer.
Also das eine ist, dass es die Zugänglichkeit zur Musik erhöht hat. Da ist natürlich MP3 nur ein Element unter vielen, aber Internetradio, Streaming-Services, das ging vorher eben noch nicht. Und das hat, denke ich, den möglichen Umgang mit Musik deutlich verändert. Und zwar nicht zum Schlechteren hin.
MP3 hat die Musikindustrie revolutioniert. Und Karl-Heinz Brandenburg, der heute am Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie in Ilmenau forscht, war der Auslöser dieses Umbruchs. Gemeinsam mit Kollegen hat er in den 80ern die Algorithmen erfunden, die Audiodateien effizient komprimieren. Und zwar ohne, dass die Qualität von Sprachaufnahmen oder Musikstücken hörbar leidet.
Input.
Ganz klar, ein Tonsignal, kann Sprache oder Musik oder was auch immer sein.
Der Algorithmus seziert diese Musik oder Sprache zunächst. Er zerlegt sie dazu in 576 Tonhöhen und schaut, wie viel Signal bei jeder dieser Frequenzen vorhanden ist.
Dann wird ein grobes Modell gerechnet von dem, was auch im Innenohr passiert. Ein sogenanntes psychoakustisches Modell, dass unser Gehör ja nicht perfekt ist, sondern laute Töne, leisere Töne verdecken können. Das ist die Grundidee da drin.
Tatsächlich können wir, wenn wir einen lauten Ton in einer bestimmten Tonhöhe hören, leise Töne mit ähnlicher Frequenz nicht mehr wahrnehmen. Diesen Effekt nutzt MP3 aus. Der Algorithmus schaut jetzt das sezierte Tonsignal an und prüft, wo laute Geräusche andere Töne verdecken.
Aus diesem Signal leite ich mir dann ab, wie grob darf ich diese Einzelwerte übertragen, sodass der Unterschied nach Möglichkeit nicht hörbar ist.
Grob übertragen heißt mit weniger akustischer Information. Je gröber man etwas überträgt, desto weniger Speicherplatz braucht man. Dafür sinkt aber auch die Audioqualität. Aber weil MP3 nur bei jenen Teilen des Signals Informationen unterschlägt, die sowieso von anderen Tönen verdeckt werden, merkt der Mensch diesen Unterschied nicht.
Output.
Dann wird nochmal geschaut, kann ich da nicht weitere Tricks anwenden, um das Ganze kompakter darstellen zu können. Und am Schluss bekomme ich einen Bitstrom, der sozusagen darstellt, wie viel bei diesen verschiedenen Frequenzen übertragen wird. Und das kann dann rekonstruiert werden.
Dieses Rekonstruieren macht dann der MP3-Player. Er wandelt den datenreduzierten Bitstrom wieder in Musik um. Die weiteren Tricks sind übrigens teilweise uralte Methoden zur Komprimierung von Daten. Etwa die Huffman-Kodierung, die ihren Ursprung in den 1950ern hat. Dabei schaut man, welche Signale kommen besonders häufig vor und stellt sie in der fertigen Datei mit besonders kurzen Zahlenfolgen dar. Das spart Speicherplatz.
Performance.
MP3 ermöglicht, verglichen mit dem Ausgangssignal zum Beispiel von CD, eine Datenreduktion um circa den Faktor 8 zu einer doch sehr ordentlichen Qualität. Nicht perfekt, aber sehr ordentlich.
Diese Datenreduktion war es, die es Ende der 90er überhaupt erst praktikabel machte, Musik über das Internet zu verschicken. Let me take you down, 'cause I'm going to. Ein 4-minütiger Popsong wie etwa Strawberry Fields Forever von den Beatles, der zuvor noch 43 Megabyte groß ist, benötigt komprimiert nur noch 6 Megabyte und lässt sich damit 7-mal schneller übertragen. Das ermöglichte zunächst Tauschbörsen im Internet und dann die legalen Möglichkeiten, Musik im Netz zu kaufen, bei iTunes, Spotify und Co. Der MP3-Algorithmus ist dabei so flexibel, dass er Tondateien noch deutlich stärker komprimieren kann, etwa um den Faktor 80. Doch dann hört sich Strawberry Fields Forever nicht mehr so gut an. H2 Hi-Fi-Enthusiasten hören den Qualitätsverlust auch schon bei viel geringerer Komprimierung und wollen von MP3 bis heute nichts wissen. Und selbst der Erfinder Karl-Heinz Brandenburg muss ihnen in manchen Fällen recht geben.
Systemgrenzen.
Es gibt verschiedene Parameter, nach dem Motto, wie viele Frequenzen sind es, welche Methoden können noch eingesetzt werden, wie viel Speicherplatz habe ich zur Verfügung, um die Dinge zu rechnen. Da war MP3 sowas wie ein Kompromiss. Das heißt, wenn Sie mich heute fragen, dann kann ich Ihnen bestimmte Signale sagen und da höre ich einen Unterschied, auch heute noch, auch wenn meine Ohren älter geworden sind.
Das gilt zum Beispiel für dieses Geräusch. Kastagnetten, die plötzlich erklingen. Wenn man die mit dem MP3-Verfahren komprimiert und dann genau hinhört, bemerkt man eine Art Echo, das vor dem eigentlichen Ton kommt. Folgeformate wie etwa das Advanced Audio Coding ACC bekommen das in den Griff. Aber auch sie basieren letztendlich alle auf der Grundidee von MP3. Die Unzulänglichkeiten des menschlichen Gehörs werden ausgenutzt, um Tondateien so zu schrumpfen, dass wir praktisch nichts davon mitbekommen.
Algorithmen im Alltag, ein Beitrag von Piotr Heller. Und nächste Woche geht es um den Kaufratgeber.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17397.
Du hebst zu schnell ab, Dicker.
Tag erstmal, Knacki.
Tag.
Was meinst du damit, ich hebe zu schnell ab?
Nach dem ersten Klingeln, Dicker. Ohne aufs Display zu gucken.
Display? Ich weiß doch, dass du es bist, Knacki. Wer soll's denn sonst sein?
Na, irgendein Hate-Speech-Bot mit meiner künstlichen Stimme.
Mit deiner?
Ja, die mich mobbt bei dir oder dir Fake News erzählt.
Was denn?
Dass zum Beispiel die Ausländermaut jetzt PKW-Maut heißen soll.
Ist das schon Hate-Speech, wenn ich trotzdem Ausländermaut sage?
Irgendwann vielleicht, wenn alle den wahren Begriff Ausländermaut vergessen haben.
Haben sollen.
Genau, haben sollen. Wenn dein Dickkopf sich dann trotzdem noch erinnert, schlägt der Wahrheitsspot-Alarm und...
Dann werde ich gesperrt?
Genau, überall. Künstliche Intelligenz, die sperrt dich dann.
Aber wenn künstliche Intelligenz intelligent wäre, wüsste die doch, dass ich recht habe.
Dicker, künstliche Intelligenz macht nur das, was programmiert wurde. Und wenn Ausländermaut zum unerwünschten Begriff programmiert wurde und du sagst es trotzdem...
Dann komme ich auf die Extremistenliste und wenn ich Power Query sage...
Etwa in Verbindung mit Excel?
Nur ein Beispiel, wegen der Schnüffellücken.
Oh Mann, willst du die Schlapphüte ärgern und die Firma? Sag lieber was Positives wie Datenoptimierungstechnologie, sonst landest du vielleicht auf einer Abmahnbeobachtungsliste.
Abmahnbeobachtungsliste klingt aber auch nicht gerade positiv.
Vielleicht basteln die Neuländer ja schon an einem gutes Internetgesetz und das Tool heißt dann Schönsprechgemeinde oder so.
Nicht sehr intelligent. Wie wär's denn mit besserer Bildung in den Schulen? Mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen mit Brain-Echse im Kopf?
Hey! Mit zu viel Wissen hätte ja niemand mehr Angst vorm bösen Neuland. Und der schöne Schönsprechreminder wäre Müll.
Ist er doch. Dann eliminiert so ein Schönsprechreminder vielleicht auch Voltaires berühmtes Zitat: Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst.
Sicher wird das gelöscht.
Warum? Gibt's im Neuland andere Regeln?
Weil's nicht von Voltaire ist. Seine Biografin Evelyn Beatrice Hall schrieb's 1906. Brain.exe, mein Lieber.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Das US-Justizministerium billigt die Fusion von T-Mobile US und Sprint. Die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die Telekom-Tochter T-Mobile US darf sich unter Auflagen mit dem Konkurrenten Sprint zusammenschließen. Das hat das Justizministerium in Washington entschieden. Durch die Fusion entsteht ein Unternehmen mit 127 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von mehr als 70 Milliarden US-Dollar. Der Zusammenschluss ist kartellrechtlich umstritten. Damit der Wettbewerb auf dem US-Mobilfunkmarkt nicht leidet, müssen beide Unternehmen Geschäftsteile und Funkfrequenzen verkaufen.
Facebook löscht zahlreiche Beiträge wegen Hassrede.
Der Internetkonzern hat in Deutschland eigenen Angaben zufolge im ersten Quartal dieses Jahres mehr als 160.000 Inhalte entfernt, die als Hassrede eingestuft wurden und somit gegen die hausinternen Richtlinien verstießen. Rund 70% davon seien vom Online-Netzwerk selbst entdeckt worden. Beschwerden von Nutzern machten nur einen Bruchteil aus. Facebook veröffentlichte die erstmals ausgerechnete Zahl zusammen mit dem halbjährlichen Transparenzbericht zur Umsetzung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gegen Hass und Hetze im Internet.
Apple schickt Kameraautos auf deutsche Straßen.
9 Jahre nach der Debatte um Google Street View bringt nun auch Apple eigene Kamerawagen nach Deutschland. Anfang kommender Woche beginnen die rund 80 Fahrzeuge hierzulande mit den Aufnahmen. Die Daten sollen in erster Linie das bestehende Kartenmaterial verbessern. Die Bilder könnten zukünftig aber auch im neuen Panoramadienst Lookaround zum Einsatz kommen, Apples Konkurrenzangebot zu Google Street View.
EU-Bürger dürfen EU-Domains außerhalb der Europäischen Union behalten.
Damit müssen EU-Bürger im Vereinigten Königreich und auf Gibraltar nicht mehr um ihre EU-Domains fürchten. Der Registrar EURID hat neue Regeln erlassen, die als Reaktion auf ein Schreiben der Europäischen Kommission im Zuge der Brexit-Verhandlungen entstanden sind. Demnach dürfen EU-Bürger, die sich außerhalb der EU befinden, auch nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union EU-Domains besitzen.
Silversurfer haben nur wenig digitale Kompetenz.
Bei der Mehrheit der älteren Menschen in Deutschland bestehen erhebliche Defizite in puncto digitaler Kompetenz. Das ist das Ergebnis einer Studie des Marktforschungsunternehmens Kantar, die im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt und diese Woche vorgestellt wurde. Demnach fühlen sich unter den 60- bis 69-Jährigen nur 41% der rund 1.000 Befragten sicher oder sehr sicher im Umgang mit dem Internet.
Bayern beklagt mangelhafte Datenraten und Netzabdeckung.
Der Freistaat Bayern ist zwar Spitzenreiter beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, jedoch gibt es weiter viele weiße Flecken bei der LTE-Abdeckung. Erstmals sind mehr als die Hälfte der bayerischen Unternehmen unzufrieden mit der mobilen Datenrate sowie der Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Das ist das Ergebnis zweier Studien der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, die diese Woche vorgestellt wurden.
Louisiana ruft Notstand wegen Erpressungstrojaner-Angriff aus.
Der Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana hat den Notstand erklärt, nachdem 3 Schulbezirke in seinem Staat von Erpressungstrojanern angegriffen wurden. Damit können nun Experten der Nationalgarde, der Landespolizei und der Homeland Security Abteilung bei der Untersuchung der Ransomware-Angriffe helfen. Der Notstand soll vorerst bis zum 21. August bestehen bleiben.
Sternzeit, 27. Juli. Die hellsten Objekte im Universum. Die Sonne ist das auffälligste Objekt an unserem Himmel. Obwohl viele Sterne in der Milchstraße viel leuchtkräftiger sind, erscheinen sie wegen ihrer großen Entfernung recht schwach. Deneb im Schwan etwa strahlt über 100.000 Mal stärker als unsere Sonne, aber er ist rund 1.500 Lichtjahre entfernt. Die leuchtkräftigsten bekannten Sterne im Universum strahlen sogar mehrere Millionen Mal intensiver. Verglichen mit Galaxien aus Milliarden von Sternen ist auch das lächerlich wenig. Systeme ähnlich der Andromeda-Galaxie erreichen oft einige 100 Milliarden Sonnenleuchtkräfte. In mehr als 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung haben die Astronomen extrem leuchtkräftige Infrarotgalaxien beobachtet. Angetrieben durch ein riesiges schwarzes Loch, enorme Mengen an Gas und Staub und die explosionsartige Entstehung von Sternen strahlt eine Galaxie im Sternbild Wassermann mehr als 300 Billionen Mal intensiver als die Sonne. Das ist eine 3 mit 14 Nullen. Die Natur täuscht noch hellere Objekte vor. Oft werden weit entfernte Galaxienkerne durch den Gravitationslinseneffekt verstärkt. Dann bündelt ein anderes Objekt im Vordergrund mit seiner Schwerkraft das Licht der fernen Galaxie, ähnlich wie ein Brennglas. Dank 50-facher Verstärkung erscheint ein Objekt im Stier 600 Billionen Mal heller als die Sonne. Übrigens wirklich nur Billionen und nicht Billiarden, wie es im März in der Sternzeit leider fehlerhaft hieß.
Helfen Fahrverbote? Diese Frage steht gleich bei Streitkultur im Mittelpunkt. Denn um 5:05 wird hier im Deutschlandfunk über den arg strapazierten Brennerpass diskutiert. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber sagt auf Wiederhören.